Willkommen zu Maidons Meinung. Es deutet einiges darauf hin, dass das Tief nun erreicht ist. Die Stimmung und der Markt, die könnten jetzt vielleicht wieder drehen. Ich könnte mir vorstellen, dass das gleich die Worte dieses Herrn sein werden. Alfred Maidon steht neben mir.
Habe ich schon mal gesagt.
Hast du das öfter schon gesagt?
Sage ich aber gerne nochmal. Ich wiederhole mich gerne.
Leider ist es dann immer oft nicht eingetreten. Letzte Woche standen wir hier, da hatten wir den Bärenmarkt quasi eröffnet beim S&P 500. Oder es war klar, dass wir einen haben. Aber dann ging es, und dort gemeint, ja, das wollten die Leute vielleicht sehen, die Anleger. Jetzt können sie wieder nach oben gehen. Dann ging es aber nochmal ganz deutlich nach unten.
Aber was kommt denn nach dem Bärenmarkt?
Der kann ja noch ein bisschen länger brauchen.
Ja, aber was kommt danach?
Danach kommt wieder der Bullenmarkt.
Genau, sicher. Das ist sicher. Das ist sicher. Insoweit, die Frage ist, wie lange geht der Bärenmarkt noch? Ja, und wir laufen ja schon eine ganze Zeit, weil ja tatsächlich der Bärenmarkt, die Indikation, dass er da ist, ist mit dem Rutsch unter, ja, als wir 20% im Minus waren, da gewesen. Aber er hat dann begonnen, rückwirkend zum 3. Januar. Also wir laufen schon fast ein halbes Jahr jetzt im Bärenmarkt. Und wenn der Bärenmarkt so lange geht, wie ein durchschnittlicher Bärenmarkt dauert, dann läuft er noch exakt bis zum 19. Oktober. Das ist interessanterweise der 35. Jahrestag des 87er Börsencrashs. Und dann ist der Bärenmarkt vorbei. Vielleicht aber auch schon eher, vielleicht aber auch später. Und man weiß noch nicht, wie weit es runtergeht. Im Schnitt waren es, glaube ich, 32%. Wir sind jetzt bei 22, 23 im S&P, also ein bisschen Luft nach unten ist noch, aber vielleicht ist es ja auch so wie im März 2020.
Da ging es ja noch schneller, da waren wir innerhalb von
33 Tage.
Genau, ein paar Tagen schon wieder auf dem Niveau von vor dem Crash. Du hast uns noch zwei Grafiken diesbezüglich mitgebracht.
Genau, es gibt ja den Greed in Fear Index von CNN und die Bank of America hat so einen ähnlichen Index, der nennt sich Bull and Bear Indicator. Und der war in der vorletzten Woche bei 0,2. Also eigentlich kaum noch darstellbar und ist jetzt tatsächlich auf 0,0 gefallen. Das gab es erst einige sehr seltene Male. Und eins ist klar, weiter runter geht es nicht. Zumindest bei diesem Indikator. Ja. Wie gesagt, auch der Greed in Fear Index ist auch im stark überverkauften Bereich. Also alle Sentiment-Indikatoren sind auf Kaufen, sind sie aber auch schon länger, muss man fairerweise dazu sagen. Aber es gibt noch einen Indikator, den keiner auf der Rechnung hat, meinen eigenen, das ist der LOL-Indikator.
LOL, laughing out loud?
Nee, LOL steht für Last Optimist Leaving. Also wenn der letzte Optimist geht, dann...
Das wärst der dann du.
Das bin vielleicht ich. Und tatsächlich am letzten Donnerstag, als der Markt so schwach war, also da waren wir, glaube ich, beim Nasdaq fast minus 5%, da habe ich dann auch gesagt, auch zu meiner Frau gesagt, also jetzt müssen wir uns auf härtere Zeiten einstellen. So schnell ist es jetzt nicht vom Tisch. Das wird was Längeres. Und ich habe nicht komplett aufgegeben, aber ich habe doch gedacht, also es ist doch mehr als eine größere Korrektur, ist vielleicht doch ein längerer Bärenmarkt.
Wobei es jetzt ja schon wieder positiver klingt,
das, was du sagst. Ja, so schnell kann sich das ändern. Jetzt sieht es schon wieder viel besser aus. Ja. Wenngleich, ich bin immer noch grundsätzlich optimistisch, dass wir diesen Bärenmarkt auch relativ schnell ausstehen werden und dass sich dann tatsächlich ein Bullenmarkt anschließt. Macht er ja sowieso automatisch, aber dass dieser Bullenmarkt dann auch sehr viel Dynamik bekommen könnte.
Da haben wir noch, den hast du uns noch mitgebracht.
Genau, das sind die 10-jährigen Zinsen, also die Zinsen auf die 10-jährigen US-Staatsanleihen, um genau zu sein. Und da waren wir in der Spitze letzte Woche bis 3,5% und haben uns jetzt wieder auf 3,23 zumindest ein Stück weit reduziert. Klar, wir haben immer noch einen klaren Aufwärtstrend, aber das ist in der Regel immer so ein Vorläufer vor den Inflationszahlen. Irgendwie der Markt nimmt das vorweg. Also vielleicht gibt es von der Seite, von der Zinsseite, die ja doch sehr belastend ist, mal ein bisschen Entspannung. Und vielleicht gehen wir mal wieder unter 3 und das würde dann wirklich helfen, dass der Aktienmarkt mal wieder Luft holen kann.
Wir schauen mal auf den Bitcoin. Auch da standen wir vor einer Woche schon hier. Da ist er unter 25.000 gefallen. Mittlerweile waren wir zwischenzeitlich zumindest auch unter 18.000. Du hast ja gesagt, bei 20.000 wäre so die Schwelle, wo du dich auch selber von deinen Coins trennen würdest, weil das so eine Grenze ist.
Genau, ich habe gesagt, wenn der Bitcoin unter 20 geht, gehen wir wahrscheinlich recht schnell Richtung 17.000, 18.000. Das ist auch passiert. Das ging sogar sehr schnell. Das hat ein paar Stunden gedauert am Wochenende. Genauso schnell ging es auch wieder nach oben. Man sieht es eigentlich hier kaum, diese Bewegung. Weil der Intraday-Verlauf, glaube ich, gar nicht hier mit berücksichtigt ist. Und das Wochenende, glaube ich, auch nicht in dem Chart, oder? Ist ohne Wochenende. Ich habe gesagt, ich überlege, ob ich rausgehe. Ich habe es dann nicht gemacht. Zum einen, weil ich auch da wieder meine Frau gefragt habe, was sie machen würde. Nein, bleib da mal drin. Nein, aber ich habe auch selbst mich dann entschieden, es wird diesen Sell-off geben, das war mir dann schon klar. Es war natürlich nicht klar, ob es unter 20 geht, aber es sah schon sehr danach aus. Und dann war die Frage, ja, was dann? Und ich habe nicht damit gerechnet, dass der Bitcoin jetzt dauerhaft und auf diesem tiefen Niveau bleibt. Tatsächlich, jetzt sind wir wieder bei 21.000. Ich gehe jetzt auch nicht davon aus, dass wir ruckzuck wieder bei 30.000 oder 40.000 sind. Es wird jetzt erstmal eine Zeit lang brauchen, bis sich das Ganze so ein bisschen ausbalanciert. Aber die Bitcoin-Geschichte ist natürlich nicht vorbei. Und was das Gute ist, jetzt gab es endlich mal wieder so einen richtigen Sell-off, so eine, auch so eine Art Kapitulation doch von vielen Anlegern. Und jetzt ist der Markt auch wieder sauber. Und wenn ich etwas machen würde im Kryptobereich, dann nur den Bitcoin. Mhm. Aber der ist jetzt auf einem Niveau, da muss man eigentlich eher kaufen als verkaufen. Oder wenn man den Bitcoin hat, so wie ich, am besten gar nichts machen.
Dann ein bisschen abwarten und hoffen, dass er sich dann mittelfristig.
Bei anderen Kryptos wäre ich dann ein bisschen vorsichtiger. Also da,
auch bei Ethereum?
Ist ja der zweitgrößte Coin. Auch da, also ich setze nach wie vor auf den.
Auf die Nummer 1.
Auf den Mercedes unter den Kryptos.
Auf den Mercedes, nicht auf den Tesla. Auf
den Tesla, Entschuldigung, habe ich dir gerade versprochen.
Ja. Morgen, jetzt müssen wir kurze Werbung machen, bevor wir zu den Einzeltiteln kommen. Sind wir auch gleich eingeblendet, denn morgen, liebe Zuschauer und Zuschauerinnen, machen wir ein Instagram-Live-Video. Also, du machst eins.
Instagram heißt das. Instagram Live. Ich dachte, Insta heißt, ich muss sofort antworten.
Du musst auch am besten. Du darfst kurz überlegen, aber dann morgen 13 Uhr, 22.06. Genau, Q&A. Man darf dann dir Fragen stellen. Im besten Fall kannst du sie beantworten.
Wenn nicht, dann nicht.
Wenn nicht, dann nicht. Eben, also man hat ja auch nicht zu jedem Wert oder zu jedem Thema eine Meinung, aber zu vielen dann doch. Und deswegen, wer dabei sein will, auf dem Instagram-Account von Der Aktionär gehen wir beide dann morgen 13 Uhr live. Und bestimmt taucht auch der ein oder andere Wert der heutigen Sendung mit auf. Wir starten jetzt mal mit Nordex, vielleicht nicht unbedingt, weil das ist jetzt auch nicht eine der Werte, die du favorisierst und die heutigen Zahlen zeigen.
Ist heute, man ahnt es schon, wenn man das Minus sieht, der meistgekaufte Wert bei den FedEx-Kunden. Die Leute lieben es ja nach wie vor, stark gefallene Aktien zu kaufen. Ich hoffe mal, dass auch alle, die jetzt dieses offensichtlich günstige Niveau von unter 9 Euro zum Kauf nutzen, die Meldung heute gelesen haben. Nordex hat nämlich wirklich Horrorzahlen gemeldet. Umsatzeinbruch um ein Viertel, tief in die roten Zahlen gerutscht im ersten Quartal. Man hat ja die Quartalszahlen verschieben müssen. Man bringt die erst jetzt, weil man auch noch diesen Hackerangriff hatte. Also die negativen Nachrichten reißen nicht ab. Und tatsächlich, klar, ein Teil dieses Verlustes kann Nordex begründen mit Produktionsverlagerungen, aber ein Großteil ist auch einfach operativ entstanden aufgrund hoher Beschaffungskosten. Man kann die Preise nicht so weitergeben, wie man gerne hätte. Und ein echtes Horrorquartal, 150 Millionen Euro Minus bei 930 Millionen Verlust. Auftragsbestand ist auch nicht schön. Also etwas Gutes gibt es eigentlich nicht. Und das einzige Gute ist, dass eigentlich nach solchen Horrorzahlen Verluste eigentlich da sein müssten von 10%, 15%, 20%. Aber weil die Aktie schon so gefallen ist, fällt das Minus fast noch moderat aus mit nur 5%. Dennoch definitiv kein Kauf. Wer etwas bei Wind machen möchte, dann lieber Vestas als Onshore-Windanbieter, nach wie vor die Ørsted als Offshore-Windanbieter oder Energiekontor als Windparkbetreiber. So, das sind so die drei Windaktien, die man kaufen kann. Aber Nordex nicht. Nach wie vor nicht und jetzt noch viel weniger.
Warte, schauen wir da drauf. Das wird dann sicherlich bestimmt morgen auch ein Thema. Es gibt ja auch mal endlich wieder Positives. Goldman Sachs hat die Aktie zum Kauf empfohlen. Man ist noch ein bisschen zurückhaltend beim Kursziel, finde ich. 102 Euro.
Ja, das stimmt. Das ist eigentlich fast eher eine Halteempfehlung, weil wir waren, glaube ich, bei 86, als das Kursziel rauskam. Also das waren 20%. Das ist jetzt nicht so viel. Aber trotzdem, man muss schon sagen, das Besondere ist, dass Goldman Sachs tatsächlich die Ersten sind, das E-Auto-Geschäft mit oder das kommende E-Auto-Batterie-Geschäft mit in ihre Bewertung mit reinnehmen. Sie bewerten es in etwa mit 1 Milliarde Euro. Sie bewerten interessanterweise das Kerngeschäft, das bestehende Kerngeschäft, die Coin-Batterien und auch die Haushaltsbatterien nur mit 77 Euro pro Aktie. Also das ist doch deutlich unter dem aktuellen Niveau. Aber eben durch diese Elektroauto-Fantasie, durch diese 1 Milliarde, die oben drauf kommt, kommt man auf das Kursziel 102. Also insoweit ist da durchaus noch Luft nach oben, wenn man tatsächlich das Kerngeschäft höher bewerten würde. Und man kann natürlich jetzt auch spekulieren, ist diese 1 Milliarde genug, ist sie zu wenig? Das wird sich dann in den nächsten, vielleicht sogar Wochen schon rausstellen. Denn Warte hat ja heute auch eine Hauptversammlung. Und man hat schon im Vorfeld, also die Reden sind schon bekannt, man will jetzt erstmal 1 Gigawatt installieren an Batterieleistung für Elektroautos. Das macht man selber, auch ohne Partner. Da hat man auch das Geld dafür. Baubeginn ist schon dieses Jahr. Und dann, ist die Frage, wie groß wird es dann letztendlich hinten raus? Bis Ende des Jahres, bis Ende des Jahrzehnts will man zweistellige Gigawattraten haben. Das kann jetzt, das können 10 sein oder nur 99. Also die Spanne ist da recht groß. Irgendwo dazwischen wird das liegen und das wird davon abhängen, ja, wie groß die Kundennachfrage ist, ob man vielleicht dann tatsächlich einen großen Partner hat, der sich an der Finanzierung beteiligt, wie zum Beispiel Apple sich auch an der Finanzierung beteiligt hat, der Coin-Produktion. Also da ist noch einiges offen. Wie gesagt, die Gespräche laufen und da kann man mal gespannt sein, was dabei rauskommt. Auf jeden Fall diese goldenen Empfehlung mit dieser Einbeziehung des neuen Geschäfts, das ist eine Initialzündung und ich denke mal, da werden andere Analysten nachziehen, ja, nachziehen müssen. Und ja, soweit sieht das ganz gut aus, dass ja, diese Abwärtsbewegung endlich mal gestoppt ist. Und jetzt ist natürlich nach oben ordentlich Luft, je nachdem, wie groß andere das Potenzial sehen.
Wir sehen auch noch einen Ausschnitt aus der Analyse von Goldman Sachs.
Genau, stimmt, die habe ich sogar noch mitgebracht.
Genau.
Ich hoffe, ich darf es überhaupt zeigen, aber das ist sicherlich, ja, das ist von Goldman Sachs, steht ja auch oben drüber. Das ist die neue Studie. Witzigerweise geht es auch hier, ähnlich wie bei der Studie von JP Morgan vor einigen Wochen, neben Warte auch um Fryer Battery, die mit neutral eingeschätzt werden. Und man sagt, dass der Markt für Batterien ein Potenzial kumuliert hat bis 2035 von 900 Milliarden, also fast einer Billion. Das ist schon ja, einer der größten Märkte der Welt, der sich hier auftut. Und hier sieht man mal die Umsatzschätzung von Warte bis 2030 von Goldman Sachs. Das dunkelblaue, das sind die Mikrobatterien, also die Coinzellen für die kleinen Kopfhörer und Hörgeräte. Das blaue, das ist der Haushaltsbatteriebereich, da sieht man, der wurde ja 2020 gekauft. Und diese beiden Bereiche wachsen sehr langsam. Man geht davon aus, 9% Wachstum jährlich bis 2025. Und dann kommt tatsächlich ab 2024 grün die Elektroautobatterien, die dann nochmal das Wachstum beschleunigen und tatsächlich einen Umsatz dann erreichen werden insgesamt bei Warte von 2,5 Milliarden im Jahr 2030. Im Moment sind wir bei knapp unter einer Milliarde. Also ja, das ist dann schon ganz ordentlich. Und wie gesagt, das ist jetzt, Goldman Sachs geht aus von 10 Gigawattstunden bis 2030. Das ist so ziemlich die untere Begrenzung, würde ich mal sagen. Und das könnte aber auch deutlich mehr werden. Insoweit kann dieser grüne Balken eben noch größer werden, durchaus.
Die Anleger haben ja auch positiv reagiert. Die Studie kam Montag zu Wochenbeginn, da ist die Aktie ordentlich
gestiegen. Genau, heute geht es gleich wieder ein Stück runter. Es gab heute Morgen nochmal so eine kleine Short-Attacke, denn die Leerverkäufer sind natürlich jetzt nicht so begeistert über diese Studie. Sie wollen ja natürlich fallende Kurse und da hilft es jetzt nicht so viel, wenn ein Analyst positiv sich äußert. Also man versucht den Kurs unten zu halten. Ich bin mal gespannt, wie lange das noch gelingt. Und ich bin auch mal gespannt, wie die anderen Analysten jetzt demnächst vielleicht sich äußern werden.
Du hast ja, wir haben es gerade gesehen, zu Fryer hat man sich, Fryer Battery, auch geäußert. Da ist man neutral. Kursziel waren 8 Dollar.
Genau, das ist natürlich schwer einzuschätzen, weil Fryer hat ja kein Geschäft im Moment. Man ist ähnlich, also man ist im Prinzip wie Warte, nur ohne das Kerngeschäft. Man plant den Aufbau von mehreren Gigafactories in den nächsten Jahren und man hat das Ziel, bis 2030 auf eine Leistung zu kommen von 80 bis 100 Gigawatt. Also das hat man schon gesagt, auch kommuniziert. Wenn das gelingt, dann reden wir hier über ein Unternehmen mit einem Börsenwert von ja, 15, 20 Milliarden. Im Moment sind wir bei einer Milliarde, aber man ist eben noch in der Planungsphase. Und ja, da sind immer noch viele Risiken dabei, ob das auch alles so funktionieren wird. Man hat jede Menge große Aufträge schon gesammelt. Man hat auch ja, sich die Stromversorgung schon gesichert und kommt da ganz gut voran. Aber ja, man kann diese Aktie jetzt bewerten mit 7 oder 8 Dollar. Man kann aber auch sagen, wir sind jetzt eigentlich schon 20 Dollar oder auch nur 4. Das ist halt unheimlich schwierig, weil man tatsächlich nur die Zukunft bewertet. Die sieht zwar sehr gut aus, wie gesagt, der Markt ist da. Man hat alle Voraussetzungen, man hat eine gute Technologie, man hat Kunden. Also insoweit, ich würde sagen, wir sind hier bei 7 Euro deutlich zu tief. Goldman Sachs sagt, wir sind hier in Ordnung auf dem Niveau und andere sagen, wir sind zu hoch.
Das kann man sich seine eigene Meinung bilden. Genau. Das soll man sowieso immer tun. Aber ein paar Impulse hast du jetzt geliefert, warum es vielleicht gut aussehen könnte in Zukunft oder jetzt auch schon. Valneva, schauen wir da drauf. Pfizer ist als Großaktionär eingestiegen. Auch das News, die gestern zu Wochenbeginn die Märkte bewegt hat und vor allem auch die Valneva-Aktie. Borreliose, da Impfstoff, da wird man jetzt quasi zusammenarbeiten und das ist ein großer Wachstums.
Da gibt es ja schon eine Partnerschaft seit 2020. Jetzt hat sich Pfizer mit, ich glaube, 8% beteiligt. Man zahlt 9,50 Euro pro Aktie. Darum bin ich wirklich erstaunt, dass wir jetzt doch deutlich über diesem Einstiegskurs liegen. Das liegt natürlich daran, dass auch zusammen in diesem Vertrag sind noch Meilensteinzahlungen festgelegt worden. Und das ist natürlich schon jetzt eine sehr, sehr enge Partnerschaft, mit einer Beteiligung noch unterstrichen. Und insoweit ist das so ein bisschen die Fantasie, dass da vielleicht noch mehr hinten rauskommt. Aber dieser Impfstoff Borreliose ist natürlich nicht ganz unwichtig. Man rechnet so 2025 wohl mit der Zulassung. In diesem Jahr soll noch die Studie 3 beginnen. Also man ist da schon relativ weit. Und das lässt endlich mal so ein bisschen diese Corona-Enttäuschung vergessen, die Aktie ja runtergedrückt haben, bis auf unter 8 Euro noch vor wenigen Tagen. Und ich habe da gesagt, ich würde jetzt erstmal den Boden abwarten. Jetzt haben wir natürlich keinen Boden, sondern es ging direkt, das sind vom Tief jetzt über 50% innerhalb von 3 Tagen. Und jetzt einzusteigen, das würde ich mir jetzt auch nicht trauen nach so einem starken Anstieg. Also ja, das ist eine Aktie, ich bin ja jetzt nicht der Freund und auch nicht der große Experte für Biotech-Aktien. Insoweit würde ich mir das eher von der Seitenlinie anschauen.
Mal schauen, wie deine Einschätzung am nächsten Wert ist bei der Lufthansa. Wegen der starken Ticketnachfrage, da will man jetzt den A380 doch wieder aus der Mottenkiste zurückholen, quasi wieder in die Lüfte befördern, ab nächsten Sommer, glaube ich, dann erst. Aber das deutet ja darauf hin, dass es offenbar gut läuft bei der Lufthansa, wenn man über solche
Schritte nachdenkt. Nicht nur bei der Lufthansa, also die IATA hat ja jetzt heute, glaube ich, gemeldet, dass die Luftfahrtbranche der Umsatz sich in diesem Jahr verdoppeln wird gegenüber dem Vorjahr. Die Prognose wurde so stark angehoben, dass tatsächlich einige Analysten nachgefragt haben bei der IATA, ob die sich irgendwie verrechnet haben oder einen falschen Knopf gedrückt haben. Und man wird, die Amerikaner werden in diesem Jahr wieder in die schwarzen Zahlen fliegen und die Europäer im nächsten Jahr. Also deutlich angehobene Prognosen für den Luftfahrtverkehr. Das hilft natürlich allen der Lufthansa auch. Und tatsächlich, wer jetzt mal geflogen ist, ich bin jetzt neulich mal geflogen von Nürnberg losgeflogen. In Nürnberg am Flughafen war gar nichts los, aber da ist ja nie was los gewesen. Aber zurück von Bologna, das war die Hölle. Also tatsächlich ist ja das Problem so ein bisschen im Moment, dass das Personal zu knapp ist und dass deswegen viele Flüge ausfallen oder verspätet sind und die Koffer irgendwo rumstehen. Also da ist noch einiges zu bewegen. Aber die Nachfrage ist so groß, dass die Leute auch bereit sind, hohe Ticketpreise zu zahlen. Und das hilft natürlich allen Gesellschaften. Klar, man hat jetzt auch höhere Kosten durch die höheren Ölpreise. Aber das Best-Case-Szenario ist natürlich, die Nachfrage bleibt hoch. Die Ölpreise kommen wieder runter und ich glaube nicht, dass man den Ticketpreis sofort senken wird, weil die Nachfrage so groß ist. Also mittlerweile bin ich fast so weit zu sagen, man kann hier tatsächlich mal einen Trade riskieren bei der Lufthansa, weil tatsächlich, wenn das wirklich so eintrifft, dass die Nachfrage so hoch ist, dass man tatsächlich sogar die alten ausgemusterten A380 wieder in die Luft schickt, die ja nur besonders viel Kerosin verbrauchen, dann scheint das doch ganz gut auszusehen.
Man hat es vor 2 Monaten noch ausgeschlossen, aber jetzt ist man offenbar selber von der Nachfrage so überrascht, dass man solche Wege geht.
Ja, also natürlich, man braucht natürlich auch vergleichsweise weniger Personal in so einem großen Flugzeug, ne? Ja. Glaube ich jedenfalls, müsste ja so sein.
Kommen wir mal meinen Flugbegleiter, Flugbegleiterin fragen. TUI, schauen wir mal, als nächsten Wert ist natürlich das selbe Thema Reisen. Die Inflation, die ja so hoch ist, bremst die nicht die Kauflaune offenbar?
Überhaupt nicht. Also für Reisen wird jetzt so viel Geld ausgegeben. Also die Leute gehen länger in Urlaub. Weiß nicht, ob sie jetzt weiter wegfliegen, wahrscheinlich immer noch nicht so ganz, aber die Reiselust insgesamt ist wieder da. Und das Problem, und darum ist die Aktie von TUI auch nochmal gefallen, ist tatsächlich gewesen dieser Personalmangel, der ja viel kaputt gemacht hat, der auch viele Reisen gar nicht erst hat antreten lassen. Insoweit ist das vielleicht sogar nochmal eine Chance. Und auch hier würde ich mich jetzt mal zu einem Trade hinreißen lassen. Einfach mal sagen, wenn tatsächlich das so kommt oder wenn diese Reise Dynamik anhält, dann ist natürlich TUI auch einer der Gewinner in diesem Umfeld. Und das, wie gesagt, die gestiegenen Preise kann man in dem Fall offensichtlich locker weitergeben an die Kunden. Und ja, das sieht gut aus, wobei der Chart sieht nicht gut aus. Aber wie gesagt, für den Trade ist das vielleicht jetzt mal ganz interessant. Aber ich würde tatsächlich das auch mit einem relativ engen Stop hier beim Tief absichern.
Dann schauen wir jetzt auf Tesla. Ich stand vor ziemlich genau 24 Stunden hier mit dem Kollegen Florian Söllner und wir schauten auf eine Grafik, auf die Grafik, die du uns heute auch mitgebracht hast, von Bloomberg, die prognostizieren, dass VW Tesla schon 2024
in Sachen ihrer Verkäufe überholen wird. Ich habe das wohl gesehen, die Sendung. Ich schaue mir die ab und zu mal an. Ich muss ja wissen, was mein Kollege so erzählt. Und ich habe die Grafik auch gesehen von Bloomberg. Und da ist tatsächlich so, dass gelb ist Tesla. die Nummer 1. Nummer 1 ist 2023. 2024 wird dann der weiße Balken, das ist Volkswagen, dann höher als der von Tesla. Und das bleibt auch 2025 so. Jetzt sieht man natürlich bei den weißen Balken von VW, das ist fast so ein exponentielles Wachstum, während Tesla nur linear wächst. Kann man so sehen, kann man auch anders sehen. Interessant ist übrigens auch, dass auch BYD relativ schwach gesehen wird. Das ist der graue Balken. Das ist auch ein... Also wahrscheinlich wird BYD bei reinen Elektroautos nächsten Jahr schon gleich auf mit Tesla sein. Also da gibt es schon Variationsmöglichkeiten. Aber was man natürlich sieht, ist, dass die anderen Hersteller alle ja im Prinzip keine große Rolle spielen. Ja, sind wir bei dem Thema Prognosen. Es haben ja schon viele gesagt, wir werden Tesla einholen, überholen. Und interessanterweise, das habe ich mal rausgesucht, hat Herbert Diess, der VW-Chef, damals noch Markenchef von Volkswagen, jetzt ist er ja VW-Gesamtchef, er hat damals gesagt, also 2018, dass im Jahr 2020 kommen wir mit Fahrzeugen, die alles können wie Tesla und um die Hälfte billiger sind. 2020 kam dann der ID.3. Dass der alles kann, was Tesla kann, wage ich mal zu bezweifeln. Also Tesla kann Over-the-Air-Updates, das kann Volkswagen immer noch nicht so richtig. Die Fahrleistungen sind auch nicht vergleichbar. Die Preise sehr wohl, denn tatsächlich die Hälfte ist, ganz weit vorbei. Wenn ich ein ID.3 normal ausstatte, kostet er genauso viel wie ein Tesla Model 3. Soweit hat das nicht so ganz hingehauen. Aber viele Prognosen deutscher Führungspersönlichkeiten im Automobilbereich zum Thema Elektroautos waren, um das vorsichtig zu sagen, nicht ganz richtig.
Aber er hat das, wenn du das eben gesehen hast, hast du ja auch gesehen, er freut sich. Er feiert diese Prognose von Bloomberg, hat es ja gleich retweetet und sich mit einem Yes.
Ja. Wir haben ja nochmal, ich habe noch zwei andere Prognosen mitgebracht. Also nicht nur Prognosen, sondern auch harte Zahlen. Das hier ist zum Beispiel die Prognose von UBS, von der UBS. UBS hat ja in der letzten Woche eine Studie zu Tesla rausgegeben und da sieht man, wir hatten eben, glaube ich, gerade bei Tesla Verkaufszahlen im Jahr 2025 von 2,5 Millionen. Die UBS geht halt aus von 3,5 Millionen. So, VW ist ungefähr gleich wie bei der Bloomberg-Studie. Nur sagen die eben, dass Tesla, ich habe es ja gesagt, warum sollte Tesla linear wachsen, wenn alle anderen exponentiell wachsen? Tesla wird auch weiter exponentiell wachsen können. Interessant ist hier vor allen Dingen, der Platz 2 ist nicht etwa VW, sondern das sind die chinesischen OEMs, also die chinesischen Hersteller, die sich einen großen Anteil vom Markt schnappen werden, schon jetzt einen großen Anteil haben. Wir sind jetzt ja hier 2022, aber dieser Anteil wird noch deutlich größer. Und ja, das Enttäuschende ist natürlich hier, wenn man sieht, Toyota als Volumenhersteller nur unter ferner liefen. Also wie gesagt, Prognosen sind sehr unterschiedlich und jetzt habe ich nochmal einige harte Zahlen mitgebracht. Das hier sind nämlich die tatsächlichen Zahlen, die schon draußen sind. Quartale 1 2020, 1 2022, 4 2020 sein. Egal, das sind auf jeden Fall Q2, Q3, Q4 2021. Da sieht man, alles wächst, Tesla wächst, gelb, graues VW wächst auch, wenn auch langsamer. Aber im ersten Quartal 2022 ist Tesla konstant geblieben und VW, da sind die Verkäufe von reinen Elektroautos doch kräftig eingebrochen. Das liegt daran, dass VW richtige Schwierigkeiten auf dem chinesischen Markt hat. Man hat im Monat April, und das kommt ja noch nach dem ersten Quartal, kein einziges Auto in den Top 20 der meistverkauften Modelle gehabt, also weder den ID.3 noch den ID.4. BYD fährt VW da in Grund und Boden, kann man schon sagen. Und was BYD VW nicht wegnimmt, das nimmt dann Tesla noch weg. Also da sieht es wirklich schlecht aus. Und so ohne China wird es verdammt schwer, Tesla einzuholen. Und ich habe da so meine Zweifel, dass das gelingt.
Bin gespannt aufs Q2 2022. Ein paar Wochen stehen wir hier.
Kann man natürlich immer sagen, VW leidet unter den Lieferschwierigkeiten, aber die haben ja Tesla und BYD auch. Es ist ja nicht so, dass VW alleine diese Probleme hat. Okay. Und nur kommen die offenbar besser damit zurecht. Und ich sage es nochmal, es werden jetzt die Marktanteile vergeben, wahrscheinlich auf Sicht der nächsten Jahre. Und wenn ich jetzt nicht mit dabei bin, dann werde ich später ein großes Problem bekommen.
Trotzdem hat die Tesla-Aktie deutlich gelitten.
Was genau, jetzt können wir nochmal die Aktie uns anschauen.
Genau. Ja, welche Prognose stellst du hier auf? Wie könnte es hier weitergehen?
Also ich habe es jetzt, glaube ich, mehrfach gesagt. Ich habe hier gesagt, historische Kaufchance. Hätte nicht gedacht, dass wir da nochmal zurückfallen auf das Tief. Jetzt sind wir hier nochmal. Das ist halt nochmal eine historische Kaufchance. Das ist einfach deswegen so, weil, ich habe es schon ein paar Mal gesagt, Tesla hat sich in der Historie dreimal halbiert. Und dreimal war es rückblickend eine sehr gute Kaufchance. Jetzt haben wir wieder eine Halbierung von 1200. 1250 war das hoch, runter auf 620, genau halbiert. Und wir haben jetzt eine Bewertung, die wirklich sehr niedrig ist, so niedrig wie schon sehr, sehr lange nicht mehr und auch sehr selten, KGV aufs nächste Jahr von 40. Wenn man ein Jahr weiterschaut, geht das KGV runter Richtung 30. Also das sind wirklich sehr attraktive Bewertungen für ein so schnell wachsendes Unternehmen. Es sei denn, man sagt, Tesla wächst nicht mehr, Volkswagen macht Tesla platt, dann natürlich nicht. Aber wenn man das anders sieht, wie gesagt, Tesla hat jetzt eigentlich nur das Problem oder die Hürde, die Produktion in Gang zu bringen. Grünheide hat jetzt übrigens erstmals 1.000 Autos pro Woche produziert. Da ist man eigentlich sogar dem Zeitplan ein bisschen voraus. Das sind also 1.000 Autos pro Woche, 50.000 im Jahr. 500.000 will man irgendwann mal erreichen, so in 1,5 Jahren. Also das läuft und ja.
Ist man auf einem guten Weg.
Ist man auf einem guten Weg und wie gesagt, bei der Bewertung, Kurshalbierung, das ist historisch vielleicht ein bisschen überzogen, aber es ist eine sehr gute Kaufchance, sagen wir mal so.
Ja. Dann schauen wir auf BYD, da hast du ja auch sehr oft diese Kaufchance programmiert und dann ist es auch tatsächlich eingetreten, schon vor einiger Zeit jetzt. Jetzt lief es natürlich diese Aktie viel besser zuletzt als viele andere Aktien in unserem Kosmos. Ist eine Konsolidierung jetzt hier vielleicht mal wahrscheinlich?
Ja, ja und nein. Eigentlich natürlich schon. Klar, wir kommen von 20, sind also, ja, wir waren jetzt nicht ganz bei 40, ich glaube bei 37, also fast eine Verdopplung innerhalb von ja, 3 Monaten. Das ist natürlich schon viel. Das geht so nicht weiter und das wäre auch nicht gesund. Klar, es ging jetzt hier, jetzt laufen wir schon ein bisschen konsolidierungsmäßig seitwärts. Das kann auch ein bisschen andauern, aber wir haben... Während wir auf dem Eurochart schon das ein Rekordhoch haben, sind wir an der Heimatbörse in Hongkong noch nicht auf Rekordhoch. Und das kann natürlich sein, dass nochmal mit einer guten Meldung, dass da dann auch ein neues Hoch geht und dann nochmal so eine richtige Kaufwelle kommt, kann auch passieren. Insoweit mein Rat, wer BYD Aktien hat, braucht im Moment gar nichts machen. Und wer sie nicht hat, vielleicht jetzt, wer jetzt unbedingt kaufen will, kauft vielleicht die Hälfte und wartet mit der Hälfte auf den Rücksetzer. Aber es ist auch unheimlich schwer, wenn ich hier... Rücksetzer, der wird sofort wieder aufgekauft und oder hier genauso. Da muss man dann auch schnell sein. Und ob man genau dann kauft, wenn die Aktie gerade fällt, ist auch immer schwierig. Fakt ist, dass BYD weiterhin laufende gute Nachrichten am laufenden Stück produziert. Ja, Tesla als Batteriekunden gewonnen, neue Modelle, neue Rekordabsatzzahlen. Es gibt ja auch bald wieder Zahlen, Monatsende für Juni.
Also schon, dass es wieder Rekorde gibt. Die letzten Monate hat man ja... Immer wieder sich selber.
Ja, man wird jetzt nicht so viel mehr verkaufen, weil die Produktion jetzt erst, glaube ich, in diesem Monat hochgefahren wird. Also vielleicht nochmal so um die 100.000 und dann wird man aber in der zweiten Jahreshälfte die Produktionszahlen doch kräftig anheben können, weil man eben neue Produktion hat. Man hat übrigens gerade eine neue Batterieproduktion eingeweiht. Echt erstaunlich, 15 Gigawatt Produktionskapazität in 8 Monaten gebaut. Braucht man ja auch. Man hat jetzt noch eine zweite Ausbaustufe, nochmal 15 Gigawatt, damit man dann im nächsten Jahr auch Tesla beliefern kann mit ordentlichen Stückzahlen.
Du hast uns auch, glaube ich, hier noch eine Grafik mitgebracht, wenn ich es mir jetzt
genau, da sehen wir mal, dass BYD im Batteriemarkt doch eine mittlerweile ganz ordentliche Rolle spielt. Ja, der ist er.
Da sehen wir es.
Also hier sieht man mal die Batterieproduktion der chinesischen Hersteller, der Marktanteil in China. Ganz oben ist CATL, absoluter Marktführer, teilweise Marktanteil über 50%. Das ist dann im April mal eingebrochen auf nur noch 40% und da ist der Marktanteil von BYD fast an den von CATL rangekommen. Und jetzt hat man sich wieder eingependelt, BYD um die 20% und CATL bei ja, 45-50%. Aber man sieht, BYD ist die Nummer 2 in China und auch einer der größten Batteriehersteller der Welt. Und nochmal, wenn man allein das Batteriegeschäft von BYD bewerten würde, dann würde das schon einen Großteil der Marktkapitalisierung abdecken. Und das Elektroautogeschäft ist ja auch attraktiv bewertet. Also alles zusammen hat von der Bewertung her und auch mit dieser Batteriehintergrund BYD noch viel Luft nach oben.
Jetzt geht es halt in richtigen Einstiegszeiten.
Man hat übrigens auch noch, was viele vergessen, ich auch immer wieder, das Monorail-Geschäft mit den Einbahnzügen gibt es auch noch, hat man wenig von gehört in den letzten Monaten.
Müssen wir dann auch bei Gelegenheit nochmal vielleicht ein bisschen detaillierter drüber sprechen. Jetzt schon mal auf Solar Edge. Der Rücksetzer, den wir zuletzt hier ein bisschen gesehen haben, scheint ja auch schon wieder beendet. Zumindest gibt es einen kleinen Rebound schon wieder.
Ja, es ist, wenn ich mir den Chart immer so anschaue, dann passiert eigentlich wenig, außer großen Schwankungen. Aber es ist ja nun tatsächlich so, dass die Solarbranche sehr gute Perspektiven hat. Und so langsam, glaube ich, wird es auch mit diesen Schwankungen aufholen. Wenn man den langfristigen Chart sieht, den bringe ich vielleicht nächstes Mal mit, dann sieht man, dass Solar Edge bis die letzten anderthalb Jahre, vorher anderthalb oder zwei Jahre lang massiv gestiegen ist. Die Aktie hat sich, glaube ich, verfünf- oder versechsfacht. Insoweit ist so eine Seitwärtsbewegung auch mal ganz gut. Aber man sieht es jetzt, man kriegt wieder so ein bisschen Dynamik rein und man hat auch die jüngste Marktschwäche sehr gut weggesteckt, wie viele Solaraktien. Und das zeigt diese immense Stärke. Und wenn der Markt sich so ein bisschen beruhigt und das Umfeld vielleicht wieder ein bisschen freundlicher wird, glaube ich, dann sehen wir hier nicht nur bei SolarEdge, auch bei vielen anderen Werten eine sehr dynamische Entwicklung.
Bei Livent haben wir ja auch diesen Rücksetzer gesehen, recht deutlich, nachdem es vorher eben sehr, sehr gut lief.
Der war wirklich deutlich, ja. Das sind hier doch gute 30%, die innerhalb von zwei Wochen verkauft worden sind. Hier hat ja Goldman Sachs auch die Kurse bewegt mit dieser doch sehr merkwürdigen Studie, was den Lithiumpreis angeht. Eben habe ich Goldman Sachs noch gefeiert.
Gelobt, ja.
Und jetzt, es sind ja immer andere Analysten, die da am Werk sind, klar. Und jeder hat seine eigene Meinung. Aber dass jetzt der Lithiumpreis von aktuell 60.000, 70.000 im nächsten Jahr auf 16.000 fällt, das ist doch sehr exklusiv, die Meinung von Goldman. Aber das hat natürlich auch Livent massiv unter Druck gebracht, denn Livent hat ja die Prognosen angehoben aufgrund des gestiegenen Preises. Und wenn natürlich jetzt der Preis nächstes Jahr so einbrechen sollte, dann ist doch diese Prognose dann irgendwann gut, ist für dieses Jahr, aber fürs nächste Jahr hat man natürlich auch die Prognosen angehoben. Insoweit ist das schon nicht ganz unwichtig, der Lithiumpreis. Aber schauen wir mal drauf, den habe ich nämlich auch dabei. Status quo ist, im Moment ist da noch nicht viel von einem Rücksetzer zu sehen. Man muss natürlich sagen, das hier war der erste Rücksetzer überhaupt beim Lithiumpreis seit, ich glaube, fast einem Jahr. Das sind die Preise vom chinesischen Spotmarkt. Die sind jetzt nicht so aussagekräftig, weil der Handel da sehr dünn ist, aber wir sind im Moment bei 477.000 Yuan. Das sind ungefähr 70.000 Dollar. Und bis 16.000, das wird schwierig. Also für mich sind jetzt eigentlich alle Lithium-Aktien, ist das eine willkommene Kaufgelegenheit. Also nicht alle Lithium-Aktien, sondern die Top-Lithium-Aktien. Und da ist Livent sicherlich ganz vorne mit dabei. Auf dem Niveau, das macht eigentlich Spaß, dazu zu greifen.
Könnte man einen Einstieg wagen. Also das war es schon wieder für heute. Wir sehen uns ja aber morgen wieder. Also nicht vergessen, 13 Uhr. Es wäre schlecht, wenn du nicht dabei wärst.
Ja, ich schreibe mir das gleich mal auf.
Genau. Aber
ich mache ein Foto von mir selbst.
Kannst du dir schicken. Also morgen, 13 Uhr, Instagram Live, der Aktionär. Dankeschön für heute, Alfred.
Ja, gerne.
Wir sprechen und sehen uns morgen und hoffentlich seid ihr auch mit dabei. Bis dahin.